Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
5 Millionen Bücher hat Markus Heitz allein hier in Deutschland verkauft und damit gehört er zur Spitze unter den Bestseller-Autoren. Er beherrscht auch tatsächlich alle möglichen Genres, Science-Fiction, Fantasy, Kinderbuch. Insgesamt 60 Bücher hat er veröffentlicht und gerade ist ein neues für Kinder herausgekommen. Es heißt Die Traumgänger, Aufbruch nach Deseo. Und ich bin jetzt mit Markus Heitz in einem Studio in Saarbrücken verbunden, dort in der Nähe, nämlich in Homburg-Saar ist er zu Hause. Hallo, herzlich willkommen, Herr Heitz.
Einen wunderschönen guten Morgen, hallo. Ich habe ausgeträumt, es kann losgehen.
Ich wollte gerade sagen, wissen Sie noch, was Sie heute Nacht geträumt haben?
Tatsächlich gehöre ich zu denen, die entweder gar nicht oder ganz wenig träumen. Ich weiß beim Aufwachen, dass ich geträumt habe, aber kann mich meistens nicht erinnern.
Geht mir auch so. Aber ist denn dieses Buch jetzt aus eigener Schlaferfahrung entstanden? Hatten Sie einen Albtraum und die Idee, dass man da doch vielleicht irgendwas machen können müsste selbst?
Tatsächlich war das so, dass ich geträumt hatte, das wusste ich noch beim Aufwachen und irgendwas erschien mir unlogisch in meinem eigenen Traum und daraufhin habe ich eingegriffen, weiß aber nicht mehr genau, was ich gemacht habe, aber ich dachte mir, das ist ja eigentlich, wäre ein cooler Ansatz, dass Leute eben, Heldinnen oder Helden, Träume verändern können und das war der Ansatz für die Traumgänger.
Und die Hauptfigur, der Finn, der hat ja diese Gabe, also er kann seine eigenen Träume beeinflussen, ist das denn was es tatsächlich gibt? Also die Traumforschung ist ja ziemlich breit angelegt und gibt es auch schon lange. Haben Sie sich da mal kundig gemacht?
Also das Phänomen des Klarträumens gibt es tatsächlich schon länger und es gibt auch verschiedene Tipps und Tricks, wie man angeblich Träume hervorrufen kann, auslösen kann und beim Träumen verändern kann. Also das ist ein Feld, das gerne untersucht und erforscht wird. Für mich war das eher im fantastischen Bereich, da ich ja überwiegend in der Fantastik zu Hause bin. Und das ist natürlich für ein Kinder- oder Jugendbuch halt eben perfekt, weil jedes Kind weiß erstens, was Träume sind. Da muss ich nichts erklären, was sehr wichtig ist, um leichter in das Geschehen reinzukommen. Und ich glaube, so ziemlich jeder, auch jeder Erwachsene hat sich mal gewünscht, bestimmte Dinge zu träumen oder sie verändern zu können. Ob das jetzt, man träumt von der Fußball-Europameisterschaft oder was auch immer. Ich glaube, das hat sich jeder schon gewünscht.
Also bei Ihnen dann in der Geschichte um Finn, da zeigt sich ja, dass das vielleicht gar nicht so gut ist, wenn man eben diese Traumwelten kontrollieren kann. Denn er gelangt ja dann in ganz fremde Welten, aus denen er auch gar nicht mehr so leicht zurückfindet. Da kommen schon auch so ein bisschen diese Horrorelemente wieder mit rein, die Sie ja auch gern bearbeiten.
Genau, was Finn eben nicht so auf dem Schirm hat, wie man sagen möchte, ist, es gibt Gesetze normalerweise in der Traumwelt, gegen die er verstößt. Dadurch, dass er eben ein Klarträumer ist und seine Träume verändern kann, finden das bestimmte Elemente nicht besonders prickelnd, wenn jemand in den Träumen herumfuscht. Und als er dann noch gefragt wird von einer Traumgestalt, ob er ihr helfen könnte, die Eltern zu finden, weil er eben auf der Suche nach der Eltern Träume verändern kann, dann erregt er natürlich Aufmerksamkeit von ganz düsteren Mächten. Ein bisschen Grusel gehört immer dazu, weil mir macht Grusel Spaß und den meisten Kids macht Grusel auch Spaß. Insofern war die Kombination für mich eigentlich ziemlich gut.
Und jetzt habe ich gelesen, dass der Traumgänger, das ist ja jetzt Teil 1 von einer dreiteiligen Reihe und 2 genau. Und 3 sind auch schon fertig. Heißt das, wenn Sie so eine Serie anfangen, dann schreiben Sie die eigentlich gleich durch und die wird dann eben nur häppchenweise veröffentlicht?
Also wer ein, zwei Bücher von mir kennt oder nachschaut, sieht, dass die normalerweise mindestens 450 Seiten haben. Also ich schreibe gerne groß und ausführlich. Die Herausforderung war zum einen hier, mich tatsächlich nur auf knapp 140 Seiten zu beschränken, weil es bewusst einfachere Sprache ist und für Kids, die eigentlich nicht so Lust haben auf Lesen, aber die eben angelockt werden sollen. Also einfache Sprache, man kommt schnell ins Geschehen. Und natürlich war, wenn es heißt, wir machen 3 Bände, bin ich jemand, der gerne vorausplant. Also ich muss wissen, wenn ich den ersten Band anfange, was möchte ich verraten, was kommt im Mittelteil und wie endet das Ganze. Das gibt mir beim Schreiben natürlich viel mehr Sicherheit, weil ich weiß, wie es anfängt und wo ich hin möchte. Und ich muss dann beim Schreiben nicht ständig drüber nachdenken, was als nächstes passiert, wie die Gesetze sind, das baue ich alles im Vorfeld, das sogenannte Plotten. Also ich mache mir im Vorfeld über alles Gedanken, von der Handlung, über das Setting bis zu den verschiedenen Charakteren und dann kann ich loslegen. Das ist meine Art zu schreiben. Das heißt nicht, dass es die Art zu schreiben ist, aber ich finde das Strukturierte sehr entspannt für mich.
Und Sie schreiben ja, ich habe es schon gesagt, ganz unterschiedliche Genres, Fantasy, Horrorgeschichten, Krimis unter Pseudonym, da können wir ja später nochmal drüber reden, aber eben jetzt auch Kinderbücher. Ist denn da irgendwas davon schwieriger oder machen Sie irgendwas am liebsten oder machen Sie immer alles parallel?
Also, parallel läuft für mich gar nichts. Tatsächlich ist ein Projekt nach dem anderen, einfach nur um mit dem Kopf in den verschiedenen Welten zu bleiben. Ich bin in verschiedenen Welten, aber vormittags zum Beispiel Kinderbuch und nachmittags historischer Horror oder sowas, das wäre auch für mich ein Tick zu viel. Da könnte ich die Welten nicht sozusagen im Griff halten, da ginge zu viel durcheinander. Also immer nur ein Projekt nach dem anderen, habe ich auch so einen gewissen Schreibplan. Mein Schreibplan ist gefüllt bis, jetzt muss ich kurz nachdenken, Anfang 2026. Bis dahin weiß ich schon, was ich schreiben möchte, welche Projekte da kommen. Und insofern kann ich da entspannt voranschreiben und komme da auch gut voran.
Also so frei ist dann das freie Schriftsteller-Dasein gar nicht, wenn Sie da so einen harten Arbeitsplan haben.
Es gehört tatsächlich, das unterschätzen vielleicht gerade Anfänger und Anfängerinnen, es gehört natürlich Disziplin dazu. Knallhart muss man so sagen. Man muss sich immer wieder mit Texten auseinandersetzen. Du musst im Zeitplan bleiben, wenn du Abgabetermine hast, was bei mir wiederum kein Problem ist, dank Planung. Kann ich nur jedem empfehlen oder zumindest mal ausprobieren. Ansonsten bin ich aber in meiner Wahl der Thematiken ziemlich frei. Da habe ich bei den Verlagen echt Glück gehabt und die lassen mir auch echt auch sehr viel Freiraum.
Und Sie haben offenbar Spaß bei dem, was Sie tun, denn Sie haben irgendwo mal gesagt, ich bin ein Gernschreiber.
Ja, ich finde das so witzig, weil bei mir, es sind tatsächlich, glaube ich, über 70 Bücher inzwischen. Ich gebe zu, ich habe den Überblick ein bisschen verloren, aber es ist
auch
egal.
Ich auch.
Nein, es gibt so viele verschiedene Infos, je nachdem, von wann die sind. Es wird gern mit dem Begriff Vielschreiber und der ist immer so leicht abwertend bei manchen Leuten. Ich sage, ich bin Gernschreiber und deshalb schreibe ich viel, denn, wie Sie gerade gesagt haben, ich schreibe gerne. Also der Spaß ist mein Antrieb. Es zwingt mich ja keiner, Bücher über Traumgänger zu schreiben, über historischen Horror, über Krimis. Ich mache das alles freiwillig und ich mache das gerne, weil ich das immer tun wollte. Ich habe das Riesenglück, dass ich jetzt dahin gekommen bin, wo ich ganz früher hin wollte, indem ich Geschichten erzähle, nur davon leben zu können. Das war das Größte, was ich mir immer vorstellen konnte. Und deshalb ist es für mich auch keine Arbeit. In dem Sinn, der Klassiker, wenn du was gefunden hast, was du liebst, gehst du nie zur Arbeit, du lebst den Traum, wie es so schön heißt, um das zu zitieren. Wenn Sie mich nach Wochenstunden fragen würden, würde ich sagen 80. Da fallen jetzt viele in Ohnmacht. Dann sage ich, ja, aber ich zähle ja die Stunden nicht. Also bei mir ist der ganze Tag, den ganzen Tag über ist irgendwas Kreatives im Gange. Ich werde später wieder eine Runde schreiben, freue ich mich jetzt schon auf die verschiedenen Szenen und ich freue mich auch bis ins Jahr 2026 auf die ganzen verschiedenen Projekte, die anstehen.
Aber Sie wollten ja eigentlich mal Lehrer werden fürs Gymnasium und dann waren Sie auch mal ein bisschen Journalist. Wie kam dann das, dass Sie sich doch getraut haben, jetzt einfach nur noch schreiben zu können?
Also ursprünglich wollte ich mal Autor werden und dann kam in der Oberstufe so dieser Sinn für Realität und dann erkennst du sehr schnell, Kreative tun Dinge, die andere Menschen nicht zum Leben brauchen. Das heißt, du hast keine Absicherung, dass jemand dein Buch, dein Lied, dein Bild, was auch immer kauft, das du erschaffen hast. Sieht also schlecht aus. Und damals war noch Lehrer maximal safe, wie es so schön heißt. Beamter, super Bezahlung, wenn du lang genug dabei bist und so weiter und so fort. Und deshalb wollte ich auf Sicherheit gehen. Aber beim Studium habe ich gemerkt, meine Kreativität ist dagegen. Hab gewechselt auf Magister, damit ich wenigstens einen Abschluss habe. Und habe mich dem Schreiben zugewandt, erst als Brotjob Journalismus, der extrem viel Spaß gemacht hat. Und nebenbei Bücher, bis der erste große Erfolg genug Geld in die Kriegskasse gespült hat, um zu sagen, okay, ich probiere mal nur vom Schreiben leben zu können. Und das mache ich hauptberuflich und nur seit 2004.
Und Sie nennen sich ja selbst Autor und Kreativer. Also Sie machen auch nicht, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur Schreiben, sondern setzen sich auch noch mit anderen Kunstformen auseinander. Musik, habe ich gehört, ist wichtig für Sie, vor allem Heavy Metal. Ist das so eine Leidenschaft von Ihnen?
Also ich bin Grufti, wie es so schön heißt, Gothic, die man früher also nicht nur vom Alter her, sondern auch von der Musikrichtung her. Und Gothic hat eine riesengroße Bandbreite von klassischer Musik, also wirklich Klassik, über Mittelalter, aber auch Elektro- und Metal-Einflüsse. Das finde ich großartig und habe da schon mit verschiedenen Bands zusammengearbeitet, einfach nur, weil es Spaß macht und weil ich wieder einen anderen kreativen Input bekomme. Also ein Musiker denkt natürlich auch kreativ, aber anders als ich. Und diese beiden Welten zu verknüpfen, indem ein Text und eine Melodie plötzlich sich zusammenfügen, aber von verschiedenen Quellen, das ist irre spannend. Ganz anders als ich arbeite, aber trotzdem unfassbar spannend.
Und es scheint mir jetzt mal so laienhaft auch zu dem Genre zu passen, was Ihnen gefällt, ne? Dieses Fantasy und Horror. Hören Sie da auch so Heavy Metal dazu?
Das hängt ganz von der Szene ab. Ich bin leidenschaftlicher Sammler von Soundtracks, also Musik zu Kinofilmen und die entsprechend auch der Stimmung eingesetzt werden. Jetzt muss man natürlich darauf achten, dass wenn es mal eine romantische Szene gibt, die bei mir nicht so oft vorkommt, das gebe ich zu, aber es gibt romantische Elemente, da muss man gucken, dass man jetzt nicht unbedingt einen knallharten Horror-Soundtrack dazu auflegt. Aber ansonsten läuft da schon immer die passende Musik.
Ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, Sie schreiben auch noch Thriller und da haben Sie aber ein Pseudonym sich ausgesucht, Maxim Voland. Ja. Da ist zum Beispiel der Krimi Die Republik erschienen über die DDR und letztes Jahr Die Wertlosen, ein Berlin-Krimi. Warum machen Sie das unter einem anderen Namen?
Ich habe festgestellt, dass wenn man meinen Namen googelt, ganz viel Fantastik auftaucht und nicht wenige reine Thriller-Leser mögen keine Fantastik in Thrillern. So, jetzt habe ich also überlegt, jetzt könnten die abgeschreckt sein durch den Namen Markus Heitz, weil sie Angst haben, dass durch irgendeine Szene im Thriller dann ein Vampir läuft oder ein Zwerg auftaucht aus einem anderen Roman. Also ist das Signal, Maxim Voland ist wirklich nur reiner Thriller. Da wird geschossen, es wird gemordet, Leute fallen irgendwo runter und sterben, aber es kommt kein Vampir ins Bild und kein Zwerg. Also wenn Maxim Voland draufsteht, bin ich das zwar und es ist ein offenes Pseudonym, aber es ist die Garantie dabei, dass nichts Übersinnliches oder sonstige Dinge drin vorkommen, die sonst eben in der Fantastik unterwegs wären.
Und Sie sind ja offenbar auch Ihrer Region recht verbunden. Sie leben immer noch in Homburg im Saarland. Wir sprechen ja auch aus Saarbrücken miteinander. Mhm. Beflügelt Sie das irgendwie, diese Region? Mögen Sie das gern?
Auch das Saarland kann man erstens wunderbar wohnen. Zweitens gibt es auch hier eine recht breite Sagenwelt. Die wird demnächst mal wieder eine Rolle spielen in einem neuen Projekt, über das ich aus dramaturgischen Gründen an der Stelle nicht näher reden darf. Aber das wird alles mit eingebaut. Und als Saarlandbotschafter taucht das Saarland natürlich immer wieder mal in Büchern auf. Also ein bisschen unterschwellig oder auch mal werbend.
Und Sie haben ja auch, das Saarland hat ja auch eine fantastische Küche, finde ich. Mhm. Und Sie haben ja selbst mal eine Kneipe betrieben und kochen offenbar gern. Und da sieht man auf Ihrer Website ziemlich kuriose Rezepte, zum Beispiel für eine Silvesterparty des Grauens. Da kann man den Hüftspeck des Grauens oder Lebkuchen des Wahnsinns. Ja. Was ist denn das?
Im Grunde sind das eigentlich machbare Gerichte, die natürlich durch den Namen so einen extra kleinen Extra-Kick bekommen. Die Lebkuchen des Wahnsinns ist tatsächlich ein uraltes Rezept von meiner Oma, das ich irgendwo gefunden habe. Und die sind halt einfach wahnsinnig lecker. Und wenn man eben in Anspielung an Lovecraft, den Berg des Wahnsinns oder so, kann man natürlich dann da mit dem Genre ein bisschen spielen. Und die sind halt auch einfach wahnsinnig lecker.
Und die Lebkuchen, die kann man ja dann offenbar auch seinen Kindern servieren, während man ihnen die Traumgängeraufbruch nach Deseo vorliest.
Passt hervorragend zusammen.
Wunderbar, Markus Heitz. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschland von Kultur. Und das Kinderbuch von Markus Heitz heißt Der Traumfängeraufbruch nach Deseo und ist bei Gulliver erschienen für 12 €.